Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke befasst sich mit drei Meldungen, denen ich die Überschrift geben möchte: Die Erde und wir. Denn alle drei Meldungen befassen sich mit dem Oberthema, wie wir das Erdsystem beeinflussen und wie umgekehrt das Erdsystem uns beeinflusst. Es ist natürlich ein Zufall, dass alle drei Meldungen am selben Tag veröffentlicht worden sind, nämlich am 24. September. Daher ist auch die Reihenfolge, in der ich die drei Meldungen behandle, zufällig oder, wenn man so will, willkürlich. Die erste Meldung beginnt in der Überschrift mit einer Frage, die in der Astronomie, der Astrophysik und der Astrobiologie oft gestellt wird. Sind wir einzigartig? Ob wir im Weltall einzigartig sind, wird in der Meldung aber überhaupt nicht thematisiert. Es geht vielmehr um die Frage, ob die Umgestaltung der Erde mit den Eingriffen des modernen Menschen einen nie dagewesenen Höhepunkt erreicht hat. Denn dass unser Planet seit der Entstehung des Lebens vor etwa 3,5 Milliarden Jahren von verschiedensten Lebewesen beeinflusst und gestaltet worden ist, ist unumstritten. Bisher ist man für die Beantwortung dieser Frage nach dem Konzept des Ecosystem Engineering vorgegangen. Man betrachtet dabei, wie einzelne Arten lokal die Verteilung wichtiger Ressourcen verändern und damit Lebensräume schaffen oder gegebenenfalls vernichten. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Professor Dr. Simon Daroch vom Senckenberg-Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt hat ein neues Konzept entwickelt, das Earth System Engineering genannt wurde, um biologische Prozesse zu fassen, die die Funktionsweise der Erde als Ganzes verändern, chemisch, physikalisch oder klimatisch. Seine Effekte wirken global und halten sehr lange an. Der Paläontologe Simon Daroch erläutert das anhand der Historie. Ich zitiere ihn. Solche Entwicklungen hat es in der Erdgeschichte immer wieder gegeben. Durch die Photosynthese erhöhte sich beispielsweise vor 2,4 Milliarden Jahren der Sauerstoffgehalt der Luft und schuf damit Voraussetzungen für komplexes Leben. Riffe speichern Kohlendioxid und wirken so auf den globalen Kohlenstoffkreislauf. Und die Ausbreitung dichter Wälder veränderte durch ihren Einfluss auf die Rückstrahlung von Sonnenlicht, den sogenannten Albedo-Effekt, nachhaltig das Klima des Planeten. Solche Prozesse reichen über die Lebenszeit der jeweiligen Organismen hinaus und können weit entfernte Ökosysteme betreffen. Zitat Ende. Der neue Ansatz erlaubt es den Forschenden, Beobachtungen aus der Gegenwart mit Belegen aus der Fossilüberlieferung zu verbinden und so die gesamte Erdgeschichte in den Blick zu nehmen. Zitat: Wir möchten das Konzept nutzen, um etwa die Frage zu klären, ob solche einschneidenden Umgestaltungen in Clustern auftreten und ob sich ihre Folgen voraussagen lassen. Das jedenfalls berichtet Professor Dr. Kathleen Lyons von der University of Nebraska in Lincoln, Letztautorin der Studie. Besonders im Fokus steht dabei die Rolle des modernen Menschen. Zitat noch einmal: Viele menschliche Eingriffe, von der Nutzung fossiler Energieträger bis zur industriellen Landwirtschaft, haben globale und langfristige Auswirkungen. Die Klimaerwärmung und das weltweite Artensterben sind offensichtliche und gravierende Folgen unseres Earth System Engineering. Das ergänzt Co-Autorin Professor Dr. Alicia Stigall von der University of Tennessee in Knoxville. Noch ein weiteres Zitat: Die zentrale Frage ist, sind die heutigen vom Menschen ausgelösten Effekte wirklich einzigartig oder gibt es Parallelen in der Erdgeschichte? Und was können wir aus ihnen lernen? So Simon Daroch noch einmal und schließt, noch einmal wörtlich zitiert: Im Fossilbefund finden wir zum Beispiel Hinweise auf Phasen, in denen Prozesse geschwächt oder unterbrochen wurden, etwa nach Massenaussterben. Solche Erkenntnisse sind angesichts der aktuellen Biodiversitätskrise natürlich besonders relevant. Die Beantwortung dieser Fragen kann helfen, die langfristigen Folgen unseres Handelns im Anthropozän besser zu verstehen. Zitat Ende. Die Originalpublikation dieser Studie findet sich in Trends in Ecology and Evolution und kann kostenlos heruntergeladen werden. Die zweite Meldung ist ausgelöst worden durch einen neuen Bericht des Planetary Boundaries Science Lab am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dem PIC. Mit ihm wird gezeigt, mittlerweile sind 7 der 9 kritischen Belastungsgrenzen des Erdsystems überschritten. Eine mehr als im Vorjahr. Die 9 planetaren Grenzen bilden die Funktionsweise des Erdsystems ab. Es ist ein Netzwerk miteinander verbundener lebenswichtiger Prozesse, das innerhalb sicherer Limits bleiben muss, damit die Menschheit sicher leben kann und die Natur widerstandsfähig bleibt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachten diese Grenzen anhand zentraler Indikatoren, ähnlich den Vitalzeichen in einem Gesundheitscheck, um die Lage des Planeten zu erfassen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Zustand der Erde weiter verschlechtert und das Risiko für irreversible Veränderungen steigt, einschließlich einer höheren Gefahr, Kipppunkte zu überschreiten. Johann Röckström, PIC-Direktor und Co-Autor des Berichts, sagt dazu, ich zitiere ihn: Mehr als 3/4 der lebenswichtigen Erdsystemfunktionen befinden sich nicht mehr im sicheren Bereich. Die Menschheit verlässt ihren sicheren Handlungsraum und erhöht so das Risiko, den Planeten zu destabilisieren. Zitat Ende. Die 7 überschrittenen Grenzen sind der Klimawandel, die Integrität der Biosphäre, die Veränderung der Landnutzung, die Veränderung des Süßwasserkreislaufs, die Veränderung der biogeochemischen Kreisläufe, Eintrag menschengemachter Substanzen sowie, neu im Jahre 2025, die Ozeanversauerung. Alle 7 zeigen dem Forschungsteam zufolge in eine bedenkliche Richtung. Lefke Cäsar, die Co-Leiterin des Planetary Boundaries Science Lab und Leitautorin des Berichts, sagt dazu, ich zitiere sie: Die Entwicklung geht eindeutig in die falsche Richtung. Die Ozeane versauern, Sauerstoffwerte sinken und marine Hitzewellen nehmen zu. Damit wächst der Druck auf ein System, das für stabile Lebensbedingungen auf unserem Planeten unverzichtbar ist. Und weiter: Die zunehmende Versauerung geht vor allem auf Emissionen aus fossilen Brennstoffen zurück und wirkt sich zusammen mit Erwärmung und Sauerstoffrückgang auf Küstenökosysteme wie auch auf den offenen Ozean aus. Damit verbunden sind weitreichende Folgen für Ernährungssicherheit, Klimastabilität und menschliches Wohlergehen. Nur 2 von den 9 Grenzen liegen noch im sicheren Bereich. Die Belastung durch Aerosole, die Luftverschmutzung also, und die Ozonschicht. Jahrzehntelanges internationales Handeln, etwa das Montreal-Protokoll oder strengere Regeln im Schiffsverkehr, zeigt, dass politische Maßnahmen Veränderungen erwirken können. Die globale Luftverschmutzung geht den Forschenden zufolge zurück, auch wenn Süd- und Ostasien sowie Teile Afrikas und Lateinamerikas nach wie vor in sehr großem Umfang von Feinstaubbelastung betroffen sind. Die Ozonschicht hingegen hat sich weitgehend erholt. PIC-Direktor Röckström resümiert, ich zitiere ihn: Der neue planetare Gesundheitscheck zeigt, der Zustand unseres Planeten verschlechtert sich massiv. Doch diese Entwicklung ist nicht unausweichlich. Beispiele wie der Rückgang der Luftverschmutzung durch Aerosole und die Erholung der Ozonschicht zeigen, dass wir die globale Entwicklung umsteuern können. Auch wenn die Diagnose ernst ist, besteht weiterhin die Chance, diese Entwicklung umzukehren. Scheitern ist kein zwangsläufiger Ausgang. Es liegt an uns, es zu verhindern. Zitat Ende. Die dritte Meldung betrifft gleichzeitig den Einfluss der Erde auf den Menschen und den Einfluss des Menschen auf den Menschen. Hier ist allerdings noch eine ganze Menge Vermutung im Spiel, aber die Meldung schien mir so interessant, dass ich sie aufgreife. Ein Forschungsteam unter Federführung der Julius-Maximilians-Universität Würzburg hat neue Erkenntnisse zur Frage vorgelegt, ob sich die Gravitationskraft des Mondes auf das Leben auf der Erde auswirkt, speziell auf den menschlichen Organismus. Die Würzburger Chronobiologin Charlotte Förster, die bis vor kurzem den Lehrstuhl für Neurobiologie und Genetik innehatte, hat in einer Studie dazu mit ihrem Team langfristige Menstruationsaufzeichnungen von Frauen aus den vergangenen 50 Jahren analysiert. Das zentrale Ergebnis dieser Analyse beschreibt Förster wie folgt, ich zitiere sie. Dabei zeigt sich, dass die Menstruationszyklen von Frauen, deren Aufzeichnungen vor der Einführung von Leuchtdioden im Jahre 2010 und der weit verbreiteten Nutzung von Smartphones erstellt wurden, signifikant mit dem Zyklus von Voll- und Neumond synchronisiert waren. Zitat Ende. Nach 2010 waren die Zyklen meist nur noch im Januar synchron, wenn die Gravitationskräfte zwischen Mond, Sonne und Erde am höchsten sind. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen deshalb die Hypothese auf, dass der Mensch eine innere Monduhr besitzt, die durch das natürliche Nachtlicht und Gravitationskräfte auf den Mondzyklus synchronisiert werden kann. Allerdings werde die Kopplung der Monduhr an den Mondzyklus beim Menschen durch die zunehmende nächtliche Beleuchtung durch künstliches Licht beeinträchtigt. Dieses Ergebnis ist allerdings keineswegs gewiss, denn, so Förster selbst, ich zitiere sie, es ist völlig unklar, wie eine solche Monduhr durch die geringen zyklischen Änderungen der Gravitation zwischen Erde und Mond synchronisiert werden kann. Zitat Ende. Allerdings stünden die jetzt veröffentlichten Erkenntnisse im Einklang mit Ergebnissen aus der Schlafforschung und der Psychiatrie. So zeigen beispielsweise Studien zweier Chronobiologen, dass Menschen um Voll- und Neumond herum signifikant kürzer schlafen als zu anderen Zeiten. Ich zitiere sie nochmal, interessanterweise gilt dies auch für Großstadtmenschen, bei denen die nächtliche Stadtbeleuchtung weit heller ist als das Vollmondlicht. Zitat Ende. Und der US-amerikanische Psychiater Thomas Weir ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Menschen mit bipolaren Störungen vermehrt zu Voll- und zu Neumond zwischen Manien und Depressionen wechseln. Zusammengenommen sprechen diese Ergebnisse nach Ansicht des Würzburger Forschungsteams dafür, dass Menschen nicht nur auf das Mondlicht, sondern auch auf die durch den Mond hervorgerufenen Gravitationszyklen reagieren können. Charlotte Förster erklärt dazu, ich zitiere sie noch einmal wörtlich, unsere Studie zeigt jedoch, dass eine erhöhte Exposition gegenüber künstlichem Licht die Anpassung des Menstruationszyklus an den Mondzyklus stark beeinträchtigt. Zitat Ende. Demnach überstrahlt künstliches Licht in der Nacht nicht nur die natürlichen Mondlichtzyklen, sondern verkürzt auch die Periodenlänge des Menstruationszyklus. Da eine fortlaufende Synchronisation aber nur dann möglich ist, wenn die Periodenlänge dem Mondzyklus nahe kommt, verringert diese Verkürzung wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Synchronisation. Allerdings sagt die Wissenschaftlerin auch, ich zitiere sie noch einmal, unsere Befunde zeigen eine Korrelation zwischen diesen beiden Phänomenen. Einen kausalen Zusammenhang konnten wir nicht herstellen. Zitat Ende. Ob es einen potenziellen Nutzen in der Auswertung der Daten geben kann, sieht Charlotte Förster allerdings schon. Ich zitiere abschließend: Da die Periodenlänge ein möglicher altersabhängiger Marker für die weibliche Fruchtbarkeit zu sein scheint, könnten unsere Ergebnisse nicht nur für die menschliche Physiologie und das Verhalten, sondern auch für die Fruchtbarkeit und Empfängnisverhütung relevant sein. Zitat Ende.